Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus hier im wunderschönen und halbwegs sonnigen Berlin, nicht ganz so arg weit weg von der Campix, aber natürlich wie immer arbeitend für Kunden, Ruhm und Erfolg im Büro. Jens Fauldraht und wir haben heute Markus nicht da. Er ist aber auch nicht auf der Campix, sondern rennt irgendwo in Karlsruhe rum und versucht, die 1&1web.de noch erfolgreicher zu machen und kann uns deswegen nicht heute teilnehmen. Aber wir haben einen super Gast da, der auch nicht bei der Campix ist, weil er lieber arbeitet, nämlich Pascal Horn.
Hi, Pascal. Hallo. Hallo, liebe SEO-Haus-Gemeinde. Pascal Horn hier.
Cool. Ja, muss man schon sagen, das ist so viele SEOs sind erreichbar, obwohl Campix ist. Harte Nummer. Aber ja. Bist du am Wochenende da?
Ich bin gar nicht da.
Gar nicht da?
Ich komme gar nicht dazu. Ich komme auch leider nicht auf die SMX. Ich wäre so gern dabei gewesen.
Ah, das ist, ja, schade, schade, schade. Aber wenn die Arbeit ruft, kann man nichts machen, gell?
Ja, aber gut, müssen wir durch.
Da muss man durch, das stimmt. Cool. Für alle, die dich nicht kennen, dürfen nicht so viele sein, weil du bloggst ja jetzt, wie soll man sagen, du gehörst zu den Leuten, die nicht so viel schreiben, aber dann immer sehr gut. Also eher Qualität vor Quantität sozusagen.
Ja, also ich versuche nicht immer die aktuellsten News oder sowas zu posten, weil das machen ja eh alle, sondern wenn, dann versuche ich immer so selber Sachen zu testen oder wenn gar niemand auf irgendwas draufspringt, dann schaue ich halt, okay, dann kann ich doch irgendwie einen Blogartikel darüber schreiben. Aber ja, lieber fundiert, lieber tiefgreifend, als jetzt auf Masse zu gehen.
Definitiv. Ich habe ja auch, glaube ich, von dir schon ein paar Sachen mit bei uns auch empfohlen, weil du machst ja dann auch wirklich auch immer eigene Tests teilweise.
Hm? Habe ich ja auch dankenswerterweise angenommen.
Cool. Nee, aber das ist immer schön, wenn man sowas testet und dann halt auch die Ergebnisse shared. Ansonsten hat man ja wissen, mittlerweile in Deutschland das Gefühl, dass es pro Blogpost, also pro so News, die rausgehauen wird, 4 Wochenrückblicke gibt. Also ja. Die Anzahl der Wochenrückblicke, die Anzahl der echten Posts doch irgendwie mittlerweile übersteigt.
Ja, das stimmt leider.
Ja, cool. Aber für alle, die dich nicht kennen, so eine kleine Vorstellung. Wie bist du eigentlich zum Thema SEO gekommen?
Ja, das war so 2005, da war ich gerade so mit der Schule fertig und in den Sommerferien bin ich dann auf eine E-Mail gestoßen, sowas Geld verdienen im Internet, und dann habe ich mir das mal so ein bisschen angesehen. Bin auch dann recht schnell auf SEO gekommen, weil ich war damals blank, konnte kein AdWords schalten oder sowas. Hatte noch von nichts einen Plan sozusagen und ja, habe dann mal so ein bisschen rumgetestet. Später bin ich dann noch bei einem regionalen Online-Magazin gelandet. Die gibt's heute leider nicht mehr. Habe dann auch eigene Online-Magazine in dem Bereich aufgebaut, halt viel Wissen dadurch mir einsammeln können, einfach durch Tests, durch selber ausprobieren. Und dann bin ich 2011 zur Vioma GmbH nach Offenburg gewechselt. Die machen da so Online-Marketing und Websites halt für 3- und 5-Sterne-Hotels, und da bin ich jetzt halt der Head of SEO. Und da es hauptsächlich Hotelkunden sind, machen wir da vor allem Local SEO. Da kommen wir dann später auch noch dazu, und ja, das ist so mein Ding. Eigentlich bin ich gelernter Bürokaufmann, hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun. Das heißt, ich bin mehr durch Quereinsteigen damit reingekommen.
Ah, ich habe Industriekaufmann gelernt, fast schon.
Ja, da kriegt man ja auch ein bisschen was von Werbung mit.
Ja, das war allerdings echt, das war Anfang, basic. Das war vor allem 92, also 1992, das ist ja ein anderes Jahrtausend gewesen.
Print und Radio, oder?
Ja, so in der Art. Genau. Aber ich meine, wenn ich jetzt gerade sehe, Hotels etc., also erstens, toll, wir haben jetzt schon unser Fokusthema mal kurz vorweggenommen, was wir nachher haben für euch. Das wird heute um Local SEO gehen. Aber wenn ich so sehe, Hotel, dann wäre ja eigentlich auch gar nicht Campix für dich Ort der Wahl, sondern die ITB. Oder?
Ja, die auch ja. Aber ich schaue schon, dass ich da schon eher in die Richtung der SEO-Konferenzen gehe. Die machen mehr Spaß.
Das stimmt, wobei ich war jetzt schon mehrmals zur Steigenberger Küchenparty eingeladen, die so in der Mitte von der ETB stattfindet. Das ist schon eine Nummer, muss ich dir sagen. Wenn du da haben sie ja immer hier in ihrem Steigenberger Hotel hier in Berlin die ganzen Sternekochs aus allen Hotels dort und jeder hat eine Station und kocht und du läufst halt die ganze Zeit durch die Küche durch, in so einem sozusagen von Kochstation zu Kochstation. Der eine macht so eine geile Vorspeise, der andere irgendwie drei Arten von verschiedenen Hauptgerichten, machen dann drei Leute, dann gibt's halt noch irgendwie zwei, die die Dessert machen und läufst halt rum, unterhältst dich und gehst halt von der einen Essensstation zur anderen weiter und isst die ganze Zeit. Das ist halt schon, nicht gut für die Lidia, aber super lecker.
Ja, da willst du mich jetzt einladen, oder wie?
Das ist ja, wie gesagt, auf Veranstaltung immer Steigenberger. Ich bin ja nur Gast. Ich bin ja nur Gast gewesen. Klar. Ansonsten jetzt, wie gesagt, Head of SEO bei Vioma. Also das heißt, eigentlich ist die Firma jemand, die Hotels an sich betreut und sich dann auch gleich noch ums Marketing mitkümmert. Weil Hotels haben ja immer erstmal so Sachen wie kriege ich meine Buchungsengine online und solche Probleme.
Ja, also wir haben das aufgesplittet in verschiedene Bereiche. Einmal so Websites, dann einmal in den Bereich Technik und dann der Bereich Online-Marketing. Und die funktionieren auch ganz gut miteinander. Wir haben auch unsere eigene Buchungsstrecke. Und da sind wir auch dicke am Entwickeln. Sind wir jetzt, glaube ich, 70 Mann und Frau. Und da läuft schon einiges. 38 SEO-Kunden haben wir jetzt momentan. Da geht was.
Macht ihr auch SEA für die?
Auch SEA, auch Social Media, auch E-Mails und alles Mögliche.
Ja, weil da gab es ja mal von irgendeinem Hotelier diesen geilen Brandbrief an diese ganzen HLS-Fuzis, dass die ja immer seinen Hotelnamen einbuchen. Und er meinte, das war jetzt ja nicht so der Gag an der Geschichte. Also, weil es ja schön, dass eine Buchungsengine Traffic hat und Geld dafür haben möchte, dass sie ihnen Leute rüberschickt. Ist auch gar kein Problem, wenn sie auf Hotel plus Stadt buchen, wo es ein Hotel ist, wenn sie das besser hinkriegen als er, gar kein Thema. Aber auf seinen eigenen Namen, sozusagen die Kunden, die sowieso zu ihm sind, zu buchen und abzufangen, und dann ihn teuer zurückzuverkaufen, wäre ziemlich unfein. Habt ihr da mal so Beobachtung gemacht oder in der Bereich mal Kunden so ein bisschen informiert, was da diese Buchungsplattformen teilweise für komische Nummern abziehen?
Nee, so großartig habe ich jetzt da keinen Einblick. Vielleicht haben die Kollegen das mal gemacht, aber ich habe da jetzt so nichts mitbekommen in die Richtung.
Und deine Aufgabenfeld, ich meine, ihr macht jetzt Online-Marketing für die plus Technik und SEO ist ja nur ein Teilbereich vom Online-Marketing. Wie hast du dich da so verortet und organisiert?
Also hauptsächlich mache ich da die Analyse, also alles, was so im Hintergrund läuft mit Analytics, Tracking, alles sammle ich praktisch ein, werte das mit meinen Kollegen dann natürlich aus für die einzelnen Kunden, aber auch globale Statistiken fassen wir dann zusammen. Aber auch dann bin ich hauptsächlich auch im Bereich technisches SEO noch mit dabei. Da habe ich so den meisten Input in der Firma.
Cool. Ich glaube, das Thema Spezialisierung und damit auch weitestgehend abgehakt. Was sind so deine eigenen bekannten Sites und Lieblingsthemen?
Ja, die bekannteste wird wohl
also Next-Level-SEO sein. Nicht private Projekte, die man vielleicht hat, wo man als sich viel rumverdient, sondern schon deine Seite, wo du sagst, wie dein Next-Level-SEO, wo du halt selber über dich schreibst, also beziehungsweise über deine SEO-Themen. Also wir wollen natürlich von unseren Gästen nie wissen, dass sie noch irgendwo heimliche Projekte haben, mit denen sie unwahrscheinlich reich werden. Das sollte man natürlich
nicht. Naja, die habe ich so nicht. Ich habe tatsächlich nur einen aktiven Blog jetzt gerade. Das ist nur nextlevelseo.de. Und alles andere habe ich abgekappt. So ziemlich alles abgekappt, weil ich versuche mich da jetzt auch ein bisschen zu fokussieren auf das Wesentliche, weil sonst ich habe auch schon 10 Baustellen hochgerissen und keine wirklich fertig gemacht. Das lasse ich jetzt mittlerweile schon so ein bisschen sein. Und wenn ich mal wieder eine neue Domain registriere oder so, dann ist es mehr so testweise, um zu schauen, wie das funktioniert.
Das kenne ich. Die paar Sachen, die bei mir jemals funktioniert haben, sind mittlerweile auch alle vor sich hingealtert und eigentlich tot, weil man einfach wirklich keine Zeit dafür hat.
Ja, also man hat dann immer mal so eine Idee, dann registriert man kurz die Domain und dann läuft das dann auch vielleicht 3 Monate und dann kündige ich die Domain einfach wieder.
Ja, das ist immer gut. Was waren so Erfolge, die du gerne erzählen möchtest?
Auf jeden Fall, das mit den regionalen Nachrichtenmagazinen, das war sehr, sehr gut. Da kriegt man vor allem mal mit, was interessant ist und was für die Leute eigentlich völlig ein Randthema ist. Aber da kriegt man halt auch diese SEO-Ethik mal mit. Also ein ganz klassisches Beispiel, wenn du dann eine Pressemitteilung kriegst von einem Sportverein oder so, dann klickt da fast keiner drauf. Selbst wenn du es noch so bewertest, das können zwar alle gut finden auf den Social-Media-Plattformen, aber es klickt halt keiner drauf. Wenn du dann halt eine Pressemitteilung von der Polizei kriegst, dass da ein Verkehrsunfall mit einem Verunglückten ist, dann liked das natürlich keiner, aber die Leute gehen wie blöde drauf und dann bist du so ein bisschen sehr stark zwiegespalten. Freue ich mich jetzt, weil ich den Traffic gerade bekomme, oder ist es eigentlich eher bedauernswert? Also du kommst in so einen richtigen Konflikt mit dir selbst rein und da kriegst du diese SEO-Ethik auch in dich mal ein bisschen rein. Ist schon heftig. Aber das lief damals ziemlich gut. Mit Kollegen habe ich das gemacht, mit einem Redakteur direkt in Calw. Haben wir halt da eine richtige News-Plattform, praktisch Tageszeitung oder Tageszeitungsersatz gemacht und habe dann auch zwei äquivalente Portale auch nochmal aufgebaut. Das lief sehr, sehr gut. Ist halt alles nicht mehr online. Schade. War aber sehr geil. Und eine sehr, sehr gute Erfahrung.
Und du warst vorher nblogs.de, gell?
Vorher war ich nblogs.de und dann habe ich mir mal gesagt, jetzt mache ich mal nextlevelseo.de.
Hast du nicht den Test gemacht, wo du deinen Blog auch komplett hast deindexieren lassen und wieder indexieren lassen?
Richtig.
Das war eine geile Nummer.
Naja, also ich habe mich seitdem, was Sichtbarkeitskurven oder so betrifft, noch nicht wirklich erholt. Aber ist mir am Ende auch egal, mir ging es um den Test, um das einfach mal auszuprobieren, um mir selbst da auch ein Bild zu machen. Kann ich übrigens jedem empfehlen, nicht nur einfach News oder so einfach in sich aufsaugen und dann ist das halt in Stein gemeißelt und für immer so, sondern einfach mal die Dinge auch selber mal ausprobieren, ob das denn für sich auch wirklich dann stimmt und dass man so eine Art Bauchgefühl auch entwickelt für SEO. Das ist so viel wert.
Absolut. Und Tools?
Tools arbeite ich hauptsächlich mit Sistrix und OnPage.org, also im Geschäft natürlich. Sehr geile Tools, by the way. Google Search Konsole, Analytics und Google Alerts sind natürlich Pflichtprogramme. Und dann ein ganz großes Ding bei mir, Microsoft Excel, muss ich zugeben, ist aber mit bestimmten Add-ons ziemlich geil, weil du kannst halt aus allen möglichen APIs und Quellen alles zusammenfriemen und dir deine eigenen Berichte und so weiter und dein eigenes Dashboard machen. Finde ich großartig. Und wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt hat, dann ist das eigentlich auch ganz easy.
Was ist dein Lieblings-Plugin?
SEO Tools for Excel. Natürlich.
Ja, waren wir auch lang. Wir sind ja mittlerweile zu Analytics Edge gewechselt.
Ja? Ja. Die muss ich dann auch mal ausprobieren. Analytics Edge.
Ja, macht Spaß. Aber die SEO-Tools für Excel sind auch gut. Nur da sind dann unsere Sheets ab einer gewissen Größe regelmäßig abgeschmiert und das Analytics Edge ist irgendwie stabiler.
Ja, ich versuche ja jetzt zum Beispiel von den 38 Kunden, die wir haben, da haben wir auch 38 Excel-Dateien dann angelegt. Und wenn ich dann eine globale Excel da drüber lege, die sich aus denen die ganzen Daten ziehen soll, dann kann das schon mal eine gute Mittagspause dauern, bis der fertig ist.
Ah. Hast du dich da, wenn du da so viele Sachen ziehst, schon mal da mit Power Query und Power Pivot auseinandergesetzt?
Hab ich angedacht, aber noch nicht angewendet. Muss ich zugeben.
Mach mal, weil das geht definitiv schneller als Mittagspause.
Ja, muss ich zwingend machen.
Weil ab der Größe sind das die Tools der Wahl an der Stelle. Dann ist man definitiv schneller. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann muss man definitiv raus aus Excel. Aber da ist man noch nicht angekommen.
Ja. Also mir persönlich wäre es dann irgendwann auch lieber, wenn ich mich dann mal mit Datenbanken und PHP und so weiter noch tiefer beschäftige, damit ich mir so ein Tool einfach selber bastel. Online.
das ist ja das Schöne. Du holst dir die Daten über die API. Also im Moment, wir legen die dann in irgendein, wir importieren die halt in ein Redshift-System, wo wir dann so ein BI-Data-Schema, also so ein Sternschema draufgelegt haben, ziehen die da rein. Und dann kannst du mit Power Query, kannst du die Daten direkt aus der Datenbank ziehen. Und zwar die, die du brauchst, und kannst sie danach auch im Power Query direkt schon aggregieren und bearbeiten. Hast die dann sozusagen über Power Query im Excel. Das ist so eine In-Memory-Databank sozusagen. Die zieht halt alles ins Memory rein, was du da aus einer Datenbank brauchst, und kannst es dann über Power Query halt visualisieren. Ähnlich wie so Tableau. Hm. Nicht ganz so schön wie Tableau. Dafür bist du halt immer noch im Excel und kannst von Excel halt dann auch wieder alle anderen Office-Produkte direkt bedienen. Das ist wirklich sehr, sehr smart.
Ja, damit muss ich mich zwingend beschäftigen, aber eigentlich...
Aber du brauchst halt, du kannst die ganze PHP-Ecke halt umgehen, weil die ist eigentlich nicht nötig.
Das ist schon richtig, aber dafür hätte ich sie halt immer dabei, weil ich könnte sie immer abrufen.
Du kannst du auch, ich meine, dein Power Query hat ja den Connector drin und connectet sich halt, egal wo du bist, auf deine Amazon Redshift-Geschichte.
Ja gut, das könnte man machen, ja.
Also das ist cool, aber auf jeden Fall macht es Spaß.
Auf jeden Fall. Also ich bezeichne mich ja selber auch als SEO-Nerd. Jemand, der sich dann freitags lieber einschließt, als in die Disco zu gehen. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ist mein Thema.
Genau.
Wenn du es so willst, ich gehe ja nicht arbeiten. Ich gehe nur in eine Stätte, wo ich 40 Stunden die Woche mein Hobby nachgehe, wenn du es so willst.
Das ist immer gut. Und für unsere lieben Zuhörer, bevor ihr mir E-Mails schreibt, wie das genau funktioniert mit diesem Power Query Gedöns, ich gebe nur wieder, was mir mein super Excel-Nerd Johannes immer erzählt. Ich schaue immer nur erstaunt zu, weil ich mich da auch noch nicht tief reingekniet habe. Aber wenn du mal hier in Berlin bist, sag Bescheid, dann kommst du mal hier vorbei und ihr könnt euch da mal richtig Excel-mäßig austauschen. Yeah. Das macht, glaube ich, sicher Spaß. Cool. Dann sind wir da mit der Vorstellung fertig und können mal kurz in die gucken, was so in den letzten Wochen passiert ist. Da wir jetzt ja schon am 9. aufnehmen, ist es also kein echter 4-Wochen-Rückblick, sondern eher so ein knapp 3-Wochen-Rückblick, aber trotzdem ist ein bisschen was passiert. Und zwar hat Google, ich glaube, die waren in Deutschland, habe ich die sowieso nicht gesehen, aber Search Engine Land hat gesagt, dass sie hier ihre Produktvergleich-Geschichten, also es waren diese Kreditkarten bei überall, Ads entfernt haben, Einblendung und ohne viel zu sagen, offensichtlich hat das wohl nicht so gut monetarisiert wie Ads an der gleichen Stelle. Ich glaube, mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Wir hatten sie in Deutschland, glaube ich, auch nie, aber das werden sie auch nicht kommen, weil sie tot sind. Ja, umso schöner.
Ja, also ich hatte sie diese Tage einmal gesehen, aber es war auch das erste Mal, wo ich die wirklich so wahrgenommen habe. Genau. Selbst wenn sie vorher da gewesen wären, wenn ich jetzt das erste Mal das sehe, dann hat es wohl nicht funktioniert.
Geil. Dann hat jetzt Google angefangen zu testen, dass man das das Anzeigen bei den Ads weglässt und nur oben eine hinschreibt und dann einfach die Ads anzeigt und dann irgendwann eine ganz hauchdünne, kaum zu erkennende Linie hat zu den normalen Ergebnissen. Da haben wir hier auf Online-Marketing zwei schöne Screens, da lustigerweise sowohl das letzte Ad als auch das erste organische Ergebnis auch noch Sternchenbewertung haben, ist wirklich sehr schwer, den Übergang zu erkennen. ich bin mal gespannt, ob das wettbewerbsrechtlich durchgängig ist, weil so ganz, ja, es ist streitbar, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Es wirkt sich definitiv auf die Klickrate aus, aber da wirkt sich jede Änderung aus, bis die Nutzer sie gelernt haben. Die ist halt sehr schwer zu lernen. Also ich hatte ja wir wissen es ja, weil ja, wie gesagt, früher bei der T-Online Search, wo wir zusammen mit Google kooperiert haben, haben wir immer selber die Seiten layoutet und wir hatten halt regelmäßig das Shading geändert, also von hellblau auf gelb, auf magenta, wieder zurück auf hellblau, weil immer wenn du es geändert hast, die Farbe, hast du 2, 3 Monate, 4 Monate lang mehr Klicks auf den Ads gehabt, die Leute wieder dran gewöhnt haben und dann hast du die Farbe wieder geändert.
Guter Trick.
Das hat immer relativ gut funktioniert. Und weiß hat auch immer gut, aber auch das haben Leute gelernt und irgendwann hast du es wieder umgestellt, aber da war halt auch allen 4 stand auch mal Anzeigen dran, wenn wir es weiß hatten. Die lassen es jetzt, wie gesagt, halt komplett weg. Ist spannend. Das Lustige war jetzt heute, Ich habe Johannes gesagt, schau mal nach XYZ und klick den ersten Treffer. Und er hat den zweiten angeklickt. Und ich meinte, du solltest den ersten klicken. Und dann sagt er, ach Mist, das ist ja gar kein Ad. Ich habe einfach die ersten drei übersprungen. Also kann vielleicht auch blöd sein für eine Werbung, wenn nur zwei kommen, also für den ersten Treffer, weil wenn man es nicht ordentlich sieht, automatisch drei oder vier immer abzählt und erst ab dann anfängt zu lesen, weil man keine Linie mehr hat. Aber es ist jetzt ja N1, aber trotzdem fand ich das Verhalten lustig. Muss man mal schauen, was damit noch geht. Aber ist eine Änderung, die ich persönlich noch gravierender finde, als dass jetzt rechts die links rausgeflogen sind.
Also wenn jetzt da oben nur noch einmal Anzeigen steht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das erinnert mich an die Zeit, früher vor ein paar Jahren, wo der Hintergrund noch einfach so ein leichtes Gelb hatte. Da hast du es ja auch kaum unterscheiden können. Und da hat ja, war das Europäische Gerichtshof irgendwas, hat dann gesagt, dass das so nicht sein darf. Und von dem her finde ich es fraglich, ob das überhaupt durchgehen wird.
Ja. Wie gesagt, sehe ich auch kritisch. Ja. Und die EU-Kommission ist ja eh gerade ein bisschen im Clinch, also das passt dann schon. Genau. Dann hat Frank die Wolke 23 Dörr auf SEO-Szene etwas sich mit dem Thema Linkbuilding auseinandergesetzt, was jetzt ja gar nicht so mein Lieblingsthema ist. Aber trotzdem hat er sich da einige Gedanken gemacht, die man sich durchaus mal durchlesen kann und vor allem ein paar Sachen ausgetestet. Und hat dann aus den Tests seine Conclusions gezogen. Und die, glaube ich, jetzt auch nicht wahnsinnig neu ist, aber schön, wenn man es ja gerade mal wieder bestätigt hat. Und zwar, klar, links wirken hat auch niemand bestritten ernsthaft. Er sagt auch ganz klar, und da gehe ich hundertprozentig mit ihm, on-page first, weil auf Mist braucht man einfach keine Links. Dann hat er auch gesagt, Qualität vor Quantität, auch das sollte soweit richtig sein. Er hat ganz klar gesagt, das Thema mit dem Linkbuilding ist ein bisschen schwerer, wenn man auf Leute heutzutage zugeht, weil nach Abstrafung, also gerade jetzt auf Kundenseite, weil jetzt nicht Leute kann ich beim Outreach, sondern auf Kundenseite, sagt, viele machen einfach nichts mehr, weil die nach Abstrafung verwirrt sind. Ich persönlich muss sagen, ist es auch richtig, weil die meisten SEO-Buden sind die fucking schlechtesten Link-Lieferanten, die es gibt. er sagt aber auch, guter Content alleine reicht oft nicht. Das ist richtig, wenn ich was Gutes mache, ich muss das irgendwie bekannt machen. Es sind halt viele Link-Quellen einfach weggebrochen, weil einfach weniger Leute mitmachen. Also Foren passen einfach wesentlich besser auf als früher. Die Standard-Dinger sind irgendwie weggebrochen. Also es ist halt einfach nicht mehr so trivial. Ich persönlich sagt ja auch, Link-Building ist machbar, sage ich auch. Aber ich sage dann immer, mach's gleich mal als ordentliche PR mit den Leuten, mit den PR-Kollegen deiner Kunden und auf ihrem eigenen PR-Netzwerk, weil es ist meistens nicht verseucht, dann fährt man da besser. Aber das ist jetzt nicht Thema dieses Artikels gewesen. Trotzdem hat er da schöne Gedanken gemacht, die man da durchaus teilen kann oder zumindest mal drüber nachdenken. Dafür lohnt sich es auf jeden Fall.
Ja, absolut sehenswert.
Genau. Dann hat Martin Missfeld sich damit auseinandergesetzt mit Monetarisierung von Nischenwebseiten und hat über den 1-Euro-Artikel geschrieben. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Also wenn ich eine Seite einfach verlängern möchte und ausbauen möchte, wie man vorgeht, sehr pragmatisch. Und sein Ziel war immer, dass man neuen Content findet, den man schreiben kann auf seinem Thema, der in der Lage ist, mindestens mal 1 Euro am Tag zu verdienen. Das ist, glaube ich, auch so eine Mindestschwelle, die man sich da setzen sollte, weil wenn man sagt, okay, ich brauche so einen guten Content, auch mal mit Recherche etc., sitze ich mal einen halben Tag bis Tag dran, dann ist das umgerechnet einiges an Geld und dann sind es 30 Euro am Tag und 30 Euro im Monat und nach 10 Monaten 300 Euro und das sollte man schon anstreben. Die da drin sind und irgendwann, wenn das Ding ja nicht aktualisiert wird, dümpelt es ja auch wieder weg. Also es sollte sich schon unter 12 Monaten die Arbeit wieder refinanziert haben. Das ist das Wort, was ich gesucht habe.
Ja.
Aber er hat schön gesagt, wie er da thematisch vorgeht. Er ist ja immer pragmatisch bei der ganzen Geschichte, was so Nischenseiten betrifft. Dementsprechend einfach mal lesen, wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid.
Genau.
Exakt. Noch eine schöne Hinweis, dass Google Analytics jetzt bekannt, also wohl offensichtlich bekannt, aber wohl offensichtlich endlich das Thema mit den Referer-Spam gelöst hat
und nicht mehr
aufschlagen. Genau.
Danke.
Ich habe bei uns das auch mal gegengecheckt, es ist definitiv weitestgehend raus. Ich habe aber, es gibt ja zwei verschiedene Methoden, wie du es machen konntest. Du konntest ja wirklich bekloppt die Seite aufrufen lassen oder du konntest halt ja den Analytics-Code direkt ansprechen. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob beide Methoden geblockt werden, aber es ist definitiv wesentlich weniger geworden.
Das ist immerhin schon mal sehr gut. Ja, wie lange haben wir jetzt gewartet? Über ein Jahr?
Ja, ja, sie haben es ja mit letztes Jahres angekündigt, dass sie es klären werden und haben es dann auch so knapp 10 Monate später dann endlich mal hingekriegt. Scheint schwer gewesen zu sein.
Mhm. Aber schon mal sehr gut, dass sie es umgesetzt haben.
Genau. Dann Search Engine Land, ganz kurze Meldung nur, haben berichtet, dass jetzt Google endgültig den Toolbar PageRank abschalten wird. Ist auch besser so, weil ganz die Daten waren jetzt eh mittlerweile grottenveraltet, weil ewig nicht mehr updated, aber irgendwelche Newbies haben ja trotzdem noch drauf geschaut, das ist halt einfach weg, dann kann man auch gar keine falschen Schlüsse mehr ziehen. Ist, ja, glaube ich, einfach das Beste, was einem passieren kann.
Da kann ich noch ganz kurz dazu sagen, es gibt ganz wenige, aber es gibt teilweise auch dann Kunden, die kommen dann daher und fragen, ja, was ist mit meinem PageRank, warum funktioniert das nicht und wir müssen noch PageRank erhöhen. Auch die gibt es halt heute noch und da bin ich ziemlich froh, dass diese Nachricht auch raus ist, weil dann müssen wir uns damit nicht weiter großartig rumplagen.
Genau, das stimmt. Also wie gesagt, es ist wirklich, das Thema ist halt einfach durch. Ist genau. Muss man sich dann halt andere Metriken heranziehen, war eh eine, die wir nicht mehr gebraucht haben.
Ja.
Dann habe ich was gefunden. Es war heute lustigerweise heute Morgen, wo ich mich kurz durchs Internet geklickt habe, bin ich über ZAP, das ist das N3, also hier, das ist so ein dritter Sender von der ARD-Sendergruppe für irgendwo Leute, die wohl im Norden wohnen, also N3 Medienmagazin ZAP gestolpert. Und das war sehr lustig, weil da gab es einen lustigen Artikel, also ein Video, ich werde euch das YouTube-Link reinhängen, über Schleichwerbung bei Technikmagazin, also was ich was hier irgendwie CT etc. pp. Im Internet. Das Schöne ist dann, ihr müsst uns mal einfach anschauen, das Ding ist nur 4 Minuten lang, ist so lustig, weil was die offensichtlich nicht begriffen hatten, also sie hatten viele Beispiele, die waren offensichtlich Schleichwerbung, aber viele Sachen waren einfach hier, wir werden da hatten so irgendwie so einen größeren Magazinbetreiber, gemeint, wir werden ja am Tag mehrmals angeschrieben, weil Leute bei uns Inhalte platzieren wollen als Schleichwerbung. Wir haben gar nicht verstanden, dass es um Linkbuilding ging. Das war so lustig, also hat wohl offensichtlich weder die ZAP-Redaktion verstanden, noch die, keine Ahnung, oder was weiß ich, es war zumindest, er musste Tränen lachen. lohnt sich einfach mal anzuschauen. Es gab dann auch, die haben dann auch die ganzen Agenturen angeschrieben, die nach diesen komischen, wir liefern einen Artikel und bezahlen euch sogar dafür mit Text und allem drum und dran. Bitte lasst nur den Link drin. und eine nette Agentur hat wenigstens versucht, halbwegs sinntragend auf die Anfrage von N3 zu antworten. An der Stelle auch an den Kollegen großen Respekt. Und ihr wart die einzigen, darauf könnt ihr stolz sein. An der Stelle, aber schaut es einfach an, ultra lustig. Nichtsdestotrotz hat es natürlich einen ernsten Hintergrund, weil per Definition ist eine Unterbringung eines Artikels, auch wenn er nicht werblich formuliert ist, aber er ist bezahlt untergebracht und führt zu einer anderen Seite, Schleichwerbung und damit wettbewerbswidrig und abmahnfähig. Das ist kein Kavaliersdelikt. Die rechtlichen Konsequenzen werden auch im Beitrag gezeigt. Das ist nicht so ganz ohne. Erzähle ich schon sehr oft, wenn ich mit Leuten rede und sage mir, warum seid ihr in dem Geschäft nicht unterwegs? War doch auch früher geiler Arbitrage-Geschäft, damals auch zur Telekom-Zeit. Und sage ich, nee, Kinders. Da ist ein sehr hohes rechtliches Risiko drin in dem Thema, was offensichtlich SEOs nicht so interessiert hat. Das Einzige, was positiv zu, also in Anführungszeichen positiv zu sehen ist, ist dafür, dass die Nachweisführung grottenschwer ist. Deswegen passiert da relativ wenig, also so gut gar nichts, ist ja nichts bekannt. Weil, wie soll ich jetzt einen Nachweis führen, dass irgendein Artikel irgendwo eingekauft worden ist, außer ein ärgerlicher Mitarbeiter geht mal raus und hat irgendwelche Korrespondenz mitgenommen. Vielleicht verkauft dann ja irgendwann mal jemand an das Wettbewerbsamt so Daten-CDs mit Linkbuilding-E-Mail, also mit so Anfragen, so ähnlich wie die Steuer-CDs. Aber da nicht so viel Geld ist wie bei den Steuersachen, wird es wahrscheinlich keine Erwerbsquelle für so einen Informant sein und deswegen passiert da nichts. Nichtsdestotrotz sollte man sich klar sein, dass da ein theoretisches rechtliches Risiko auf empfindliche Strafen steht. Einfach nur zum Bewusstsein. Wir haben uns da relativ lang mal auseinandergehalten im SEO-Podcast über, in dem SEO-Haus-Podcast über SEO und Recht. Ich verlinke den auch nochmal, wer Lust hat, nochmal nachzuhören. Hat mir den Kollegen Solmecke da, der das lang und breit erklärt hat. Einfach sich bewusst sein und nicht beschweren, wenn es einem mal auf die Füße fällt. Aber es ist bisher noch niemandem passiert. Also ein sehr geringes Risiko, aber bei Eintrittswahrscheinlichkeit sehr ärgerlich. Das sind immer Sachen, die ich am Ende nicht mag.
Ja.
Genau. Hast du den gesehen?
Du hast ihn jetzt vorhin erst reingemacht. Ich habe ihn nur ansatzweise jetzt gesehen, aber ja, es sind diese klassischen Link-Tausch-Anfragen, also, oder beziehungsweise gib mir einen Link, ich gebe dir Geld. Was rein von Google her schon, Google sagt ja selber, sowas solltet ihr nicht machen. Denn wenn Google das schon sagt, dann mache ich es auch nicht. Ganz einfache Sache. Aber war schon sehr lustig, sollte man auf jeden Fall anschauen, das Video.
Definitiv. Genau. Dann habe ich hier einen schönen Artikel gefunden zum Thema, wie sich das neue Layout, also mit den Ads oben und unten anstatt oben und rechts, auswirkt. Also natürlich nur im Ad-Bereich. Ich fange den Artikel wieder in den Shownotes, weil ist ja nicht unser Hauptthema hier. Da auf die Kollegen von SEMFM, die haben da auch einen eigenen Podcast drüber, der da wahrscheinlich auch tiefer reingeht. Aber Auswertung hat ganz gut gezeigt, dass oben jetzt etwas mehr Ad-Klicks hat, weil es einfach 4 sind. Allerdings unten wesentlich mehr als vorher rechts. Also die Platzierung bringt dann doch einiges. Und es gibt noch einige Informationen zur Preisentwicklung. Alles allerdings US-Markt. Aber wer Lust hat, sich das mal durchzulesen, kann das tun. Es gab auch nochmal, muss ich mir gleich mal hier reinschreiben, dass ich das morgen in den Shownotes nicht vergessen, nochmal einen Artikel, ich vergessen aufzunehmen, glaube ich, von Thomas Grübel Inbits. Der hat es auf Deutsch nochmal gemacht. Muss ich den Link noch raussuchen, den hänge ich dann auch noch mit in die Shownotes. Der war auch sehr spannend. Dann gab es heute einen lustigen Artikel nochmal zum Thema, da hat jemand 16 SEO-Experimente und was bei rauskam von anderen einfach nochmal gesammelt, so ein klassischer Content-Curation-Artikel, aber sehr schön aufgemacht, einfach mal anschauen, durchgehen. Da waren so Sachen wie Tests zum VCTR, das Ranking beeinflusst, was ich ganz lustig spannend war, das ging damals irgendwie an mir vorbei, hat mich aber auch nicht so sehr interessiert, dass wenn ich Backlinks entferne, die noch eine ganze Zeit Leiter wirken, was sie so als Link-Echos bezeichnet haben. Was ich mir aber auch ganz gut vorstellen kann, dass wenn ich dann schon mal in den Top 10 bin und Google weiß, die Seite wird auch halbwegs gut geklickt und performt an der Stelle, dass sie dann einfach sagen, wenn die Links weg sind, naja, vielleicht lasse ich sie da, weil offensichtlich mögen die Nutzer sie. Also ich bin mir nicht sicher, ob es ein Link-Echo oder ein anderer Effekt ist. Also man kann nur sagen, und deswegen das Ding mit sehr viel Kritik lesen, die Testergebnisse nehmen, sagen, aha, die Begründungen können stimmen, können aber was ganz anderes sein. Hat noch was zum HTTPS, kann halt zu Rankingverlusten auch nach der Erholung führen. Auch das haben wir auch schon manchmal gesehen, dass man da mit einem kleinen Dämpfer erstmal noch hängen bleibt, weil ja doch nicht alles rüber vererbt wird und es dann doch länger dauert, bis man wieder auf dem alten Stand ist und so stark dieser Faktor an sich nicht ist. Was trotzdem nicht heißt, dass ich als dem Moment, wo ich ein Conversion-Modell habe, wo Nutzer irgendwelche Daten angeben, ich natürlich auf HTTPS sein sollte, dass wir dann auch die ist 0,1% bessere oder schlechtere Platzierung, egal, haben gezeigt, dass Robot-Text No-Index, also man kann ja auch No-Index in die Robot-Text schreiben, aber als auch Meta-Robots No-Index nicht immer greifen. Also es gibt gewisse Ausnahmefälle, wo Google den Kram aus irgendwelchen Gründen einfach nicht rausnimmt und eben auch geprüft, ob Google laut Cache mittlerweile auf der Seite war. Waren sie? Aber in sehr, sehr wenigen Fällen. Aber offensichtlich geht bei Google auch nicht alles richtig. Sich nochmal mit dem Thema ausgehende Links und ob die ranken gewirkt, den Test fand ich so, dass man sagen kann, okay, offensichtlich scheint es eine minimale Änderung zu geben, aber das war ein so unkompetitives, eigengewähltes Fantasiefeld, wo ich sagen kann, ja, vielleicht war auch einfach die zufällige Reihenfolge gerade so, wie ich sie nicht erwartet hätte. Nofollow wirkt etwas, okay, das wird auch schon ewig gesagt, dass Links von Seiten mit tausenden anderen ausgehenden Links trotzdem Wirkung entfalten. Okay, irgendwas bleibt immer hängen. Hatten das Thema nochmal den ersten Linktext, aber da muss ich gar, also das ist nur der erste Linktext von Google genommen wird, aber da verweise ich lieber auf die Auswertung, die Malte mal gemacht hat, die war wesentlich genauer, als was die dort referenziert hatten und haben sich noch ein bisschen mit dem Thema Negativ-SEO auseinandergesetzt und noch ein paar anderen Themen. Aber man hat halt sehr schön die ganzen ursprünglichen Postings verlinkt, von ihnen nochmal kommentiert zusammen. Damit hat man eine schöne Sammlung, wenn man wieder, man kennt es ja, Kunde sagt, ich habe da mal was gelesen, da hat man einfach nochmal ein anderes Statement und dann hilft einem das erstmal weiter.
Ja, sehr guter Artikel auf jeden Fall und ziemlich groß auch, aber dafür halt gut fundierte Links und Wissen mit drin, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ist sehr, sehr nice.
Genau. Dann gab es noch bei Seokratie einige On-Page-Tipps, die das und zwar für Online-Shops, aber den hast du mitgebracht, deswegen würde ich dir auch das Wort übergeben, dass du ein bisschen was sagst, was der, was die Kollegen da geschrieben haben. Gut ist es wahrscheinlich immer, wie bei allen anderen auch, aber den Inhalt habe ich jetzt noch nicht gelesen.
Ja, also das hat die Katharina von Seokratie heute erst gepostet. Wie gesagt, 43 praktische On-Page-Tipps für deinen Online-Shop und das ist im Prinzip so eine Art Abhandlung beziehungsweise eine Punkt-für-Punkt-Auflistung, was du machen solltest, wenn du einen Shop hast und On-Page-SEO dann machen willst. Also da sind so Sachen drin wie, da geht's erstmal los mit erkunde dich über deine Wettbewerber, wie ist deine Performance und deine mobile Optimierung, was kannst du da tun, wie ist dein Crawling und die Indexierung deiner Seite aufgebaut, also gibt es 404 Fehler, alles mögliche. Haben sie hier gut aufgelistet und wer Shopbetreiber ist oder SEO für Online-Shops macht, der kann sich das mal so als Hausaufgabe mal durchlesen, beziehungsweise einfach mal so nebenher, einfach mal als Cheat Sheet sozusagen daherlegen. Ist auf jeden Fall sehr nice. Haben sie sehr gut aufbereitet.
Cool. So, damit sind wir schon fertig mit unserem Rückblick nach guten 30 Minuten und könnten uns endlich dem Fokusthema widmen, und zwar Local SEO, also zu lokalen Suchanfragen gefunden werden, zu lokalisierten Suchanfragen gefunden werden und was alles mit diesem Google My Business, was heißt das jetzt gerade, My Business Center?
Es heißt momentan My Business, also Google My Business.
Ja, genau,
My Business. Also ja, genau, die früher Places.
Genau, also das ist ja auch so ein Produkt, was, glaube ich, alle halbe Jahre irgendwie umbenannt wird und irgendwie eine neue Oberfläche bekommt und alle Statistiken irgendwie dahin gehen und was weiß ich. Und auf einmal andere Bilder gezogen werden. Und es ist ziemlich pain in the ass, aber trotzdem ein absolut spannendes Thema, weil einfach doch ziemlich viel Traffic drüber kommen kann und sogar halt dieser klassische Traffic, der einfach immer im Ladengeschäft aufschlägt und nicht auf der Website.
Das ist richtig. Das ist auch ein ganz großer Punkt, den ich dann immer sage. Füllt das Ding gut aus, dass wenn ich mobil jetzt unterwegs bin, schon ganz genau weiß, ist dieses Restaurant jetzt geöffnet oder nicht? Ganz klassisches Beispiel. Aber kurz noch der Hinweis auf die vorherige Folge. Ihr hattet da ja schon mal eine mit Sebastian Socher. Im SEO-Haus 28 war das. Google Places im Local-Haus. Da kann man sicher auch nochmal verlinken. Da sind schon mal ein paar Basics drin, auch wenn sie vielleicht schon ein bisschen veraltet sind. Aber gut, allzu viel. Es ändert sich natürlich immer wieder was, aber ein paar Standards bleiben dann da doch mit drin.
Das stimmt.
Ja, soll ich sehr schöne Sendung
einsteigen? Definitiv, definitiv. Aber erstmal noch einen schönen Gruß an Sascha, Top-Kollege an der Stelle. Sei gegrüßt.
Ja, auch von meiner Seite. Den habe ich mir heute Morgen erst nochmal angehört, damit ich nicht jetzt nochmal alles doppelt oder dreifach machen muss. Aber das war auf jeden Fall eine sehr lohnenswerte Sendung. Dann, ja, also wozu braucht man einen Local-Eintrag, wenn man Local-SEO machen möchte? Erstmal so die Basics. Das Local SEO unterscheidet sich natürlich von jetzt einem Shop SEO oder von Content SEO, wo du Nachrichten machen musst oder so, weil du hast halt einen Ort und da sollen die Leute hin. Oder du hast auch mehrere Orte, aber die Leute sollen halt vor Ort etwas einkaufen. Da kannst du auch einen Shop mit drauf machen, wie du willst, aber den Haupttraffic, den machst du halt im realen Leben. Und da willst du halt die Leute auch im Netz schon abholen, dass die Leute eben da hinkommen. Und deswegen sollte man zuschauen, wenn man, wie jetzt ich komme ja jetzt hier aus dem Bereich Hotels, dass man eben die Leute auch gleich bei lokalen Suchanfragen abholt. Und da gibt es halt so ein paar K.O.-Kriterien. Also bevor wir jetzt schon einsteigen mit Google Places, sage ich schon, My Business Einträgen oder so, es gibt halt ein paar K.O.-Kriterien, wie zum Beispiel den lokalen Standort zu einer Suchanfrage. Also in welcher Entfernung bin ich jetzt zum Beispiel zum Stadtkern, wenn ich nach etwas suche wie Werkstatt Offenburg oder Werkstatt Berlin? Wie weit bin ich da vom Stadtkern entfernt, wenn ich zu weit außerhalb bin oder schon in der anderen Gemeinde? Dann habe ich es extrem schwer, teilweise extrem schwer, dort in die lokale Suche reinzukommen. Oder auch, wenn ich mich an einem gewissen Rand befinde von einer höheren Gruppierung, ich sag mal einen Landkreiskern oder einer größeren Region wie jetzt Schwarzwald-Tirol. Wenn du an der Grenze zwischen Tirol und Salzburger Land bist, dann hast du dort schon richtig Probleme, zu einem von den beiden überhaupt ins Local mit reinzukommen. Also ganz einfach gesagt, wer näher am Zentrum der Suchanfrage des lokalen Suchbegriffes ist, der hat schon mal einen deutlichen Vorteil. Dann kann man natürlich schauen, dass man die Suchvolumen erstmal ermittelt. Also gibt es bei mir überhaupt Suchvolumen? Ich habe jetzt bei Hotel Offenburg zum Beispiel, habe ich ein recht gutes Suchvolumen. Gehe ich jetzt eine Stadt weiter, da sind dann nur noch 10.000 statt 40.000 Einwohner. Da habe ich schon ein ziemlich niedrigeres Suchvolumen. Also das Suchvolumen sollte man generell immer rausschauen. Aber passt jetzt zum Beispiel eine Optimierung wie Hotel Gengbach. Gengbach ist ein kleines Kaff, sage ich mal, mit 10.000 Einwohnern. Passt das zu mir? Kann ich das wirklich abgreifen? Oder kann ich vielleicht eine Ebene sogar höher gehen und sagen, okay, ich mache jetzt Hotel Ortnau-Kreis oder Hotel Ortnau will ich optimieren? Oder muss ich vielleicht sogar noch eine Ebene höher gehen und sage dann, okay, ich bin ein Hotel im Schwarzwald oder Wellnesshotel im Schwarzwald? Und je höher du natürlich mit den Thematiken gehst, mit den regionalen Begriffen, desto höheres Suchvolumen hast du, ja. Aber desto schwieriger wird es natürlich auch, weil du mehr Konkurrenten im gleichen Einzugsbereich hast. Muss man also erstmal schauen, welche Keywords passen am besten für mich und dann darauf optimieren.
Pascal?
Du jetzt Pascal, trotzdem kurze, in einer Stadt wohnst oder auch am Stadtrand.
Ja? Kurzer Einwurf, die Verbindung ist relativ übel. Kannst du mal schauen, mal bei mir sagt er, die läuft stabil. Ob bei euch im Büro irgendwie viele Leute irgendwas durch die Gegend schieben oder so?
Also ich bin gar nicht im Büro.
Ach so, du bist zu Hause. Aber, Ja. Aber so irgendwie auch bei dir so Dropbox und so ein Gedöns ist aus.
Also bei mir läuft jetzt eigentlich großartig gar nichts mehr. Ich schließe nochmal die restlichen Tabs, die ich nicht gebrauche, aber...
Gut. Nur damit die Leute dich besser hören, weil war ein bisschen abgehackt. Aber war noch verständlich, aber ein bisschen abgehackt.
Okay. Wir machen mal weiter.
Ja, auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall nochmal schauen, dass die richtigen Suchbegriffe einfach da sind für das, was man tut. Wenn etwas nicht gesucht wird, weil der Ort eben zu klein ist, kann man auf die nächste höhere Ebene gehen. Also zum Beispiel auf die Region optimieren. Und man sollte auch ganz dringend die Konkurrenz beobachten. Also wir haben jetzt zum Beispiel einige Hotels, die sind im Wellnessbereich sehr stark aktiv. Die ranken auch ziemlich gut für ihren regionalen Bereich und auch überregionalen Bereich. Aber die sind natürlich nicht die einzigen. Da wollen andere natürlich auch mit vor. Und dann kann man immer mal so schauen, was machen die denn eigentlich noch? Auf jeden Fall immer mit reinnehmen. Und es gibt so drei Zusatzfaktoren, sage ich mal, die man auch nicht unterschätzen sollte. Und zwar, wenn die Konkurrenz besser ist als ich oder besser ausgezeichnet wird, ist es schon schwerer reinzukommen. Also es gibt bei uns zum Beispiel Hotelkunden, die sagen, ich möchte zu Begriff plus Region auf Platz 1 sein, wo man aber sagen muss, okay, das ist es eigentlich nicht wert. Du bist nicht gut genug für die gesamte Region, weil die Konkurrenz ist tatsächlich besser, was sie anbieten vor Ort. Da hast du schon mal schlechtere Karten, wenn die viel besser ausgezeichnet sind, zum Beispiel mit Relax Guide oder sonst irgendwas, 5 Sterne, Wellness und so.
Also du meinst jetzt Auszeichnung, so offizielle Auszeichnung irgendwie von, offiziellen Einrichtungen, Michelin, whatever.
Genau. Also wenn du halt Konkurrenten hast, die sehr, sehr, sehr viele solche Auszeichnungen haben und auch sehr viele User-Bewertungen, das wäre mein zweiter Punkt, Bewertungen von Realnutzern, wenn die halt überproportional gut sind bei den Konkurrenten, dann musst du halt zusehen, dass du entweder das Gleiche machst, die gleichen Angebote liefern kannst oder bessere Angebote, dann hast du es sehr viel einfacher, dort besser reinzukommen.
Wie empfehlt ihr euren Kunden, dass sie nach Bewertungen fragen? Da gibt es ja verschiedene Themen, die man machen kann, also gerade im Hotelbereich.
Gibt es tatsächlich ganz verschiedene. Meistens sind die Hotels so ein bisschen auf sich gestellt, beziehungsweise sie wollen selber auf sich gestellt rein in dem Bereich. Schwierig. Wir empfehlen dann zum Beispiel auch sowas in die Richtung, wenn die Besucher ankommen, die Hotelgäste ankommen, dann legt doch mal eine schöne Karte mit aufs Bett, vielleicht mit einer Flasche Wein oder sowas, wo ihr dann einfach noch die Notiz geben könnt, bitte bewertet uns jetzt hier auf, was weiß ich, Google Plus, auf Booking, auf TripAdvisor, alles Mögliche, was da gibt. Oder auch, wenn die Gäste dann wieder abgereist sind, dass dann eine E-Mail hinterher geschickt wird, herzlichen Dank für den Aufenthalt. Übrigens hier können Sie auch noch eine Bewertung abgeben und das Ganze dann einspeisen. Aber sehr häufig, ich will nicht sagen, sie wollen auf sich alleine gestellt sein, aber sehr häufig ist die Umsetzung in den Hotels dann doch mangelhaft.
Ja, Erfahrung habe ich auch so gemacht. Aber ist ja schön, dass man erstmal ein paar Ideen hat.
Ja. Was man dazu noch machen kann, dieser Bewertungsfaktor. Ich kann das jetzt so direkt nicht ausführen, aber ich sag mal ein Stichwort. Macht euch mal Gedanken, was ihr vor Ort an Hard- und Software habt, das ihr umsetzen könnt. Es ist ziemlich leicht gesagt. Ich kann es halt so noch nicht sagen, weil wir da selber gerade noch in der Produktionsphase sind. Aber nutzt das, was auch vor Ort an Hard Skills da ist. Und sei es ein Fernseher.
Ja, also ich finde es immer ganz schön, wenn man versucht, nach dieser die Response-Seite nach dem WLAN-Login mal vielleicht sinnvoll zu benutzen, anstatt Käse anzuzeigen.
Ja. Also da kann man sicher auch noch was Interessanteres draus machen. Und die Leute auch abholen.
Definitiv.
Ja, und so ein dritter Faktor, den habe ich Öffnungszeitenfaktor genannt. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, das ist ja jetzt ein Rankingfaktor oder nicht, aber der Punkt ist einfach nur, wenn ich ein Restaurant bin, was nur von 18 bis 21 Uhr geöffnet hat, dann kann es meinetwegen auch kann ich auf Platz 3 im Local-Eintrag sein, wenn jetzt gerade 13 Uhr ist. Wenn jetzt 18 Uhr wird, dann wäre ich natürlich schon gerne auf Platz 1. Aber was ich damit sagen möchte, ist, ich kann gerne auch auf mein SEO in bestimmten Zeiten verzichten, wenn ich einfach geschlossen habe. Oder wenn das Hotel mal den ganzen Winter zu hat. Okay, wenn ich Buchungen und Anfragen generieren kann für die Zeit danach, ist es okay, aber in dieser Zeit, wenn ich zu habe und ich eh kein Angebot da habe, brauche ich mir nicht so den großen Kopf darum machen.
Ja, ist aber schwer, dann pünktlich raus und reinzukommen irgendwie, vor allem
das,
unter Tage.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Aber ja, das ist dann eher eine Sache, glaube ich, die kannst du über Seher irgendwie aussteuern. Also zumindest so von 13 bis 18 Uhr nicht zu wenken und von 18 Uhr wieder wird etwas schwer.
Ja, beziehungsweise mit einer Stunde Vorlauf oder so. Bei ja, SEA genau. Ist es sehr viel einfacher, vielleicht auch Social Media. Bei SEO ist das schon ja, eine andere Sache. Es geht halt um die Wahrnehmung. Wenn ich jetzt 14 Uhr habe und ich habe jetzt Hunger und ich suche ein Restaurant, dann nützt mir der erste Eintrag nichts, wenn der erst um 18 Uhr offen hat.
Das stimmt. Also das ist klar. Also wenn ich jetzt, also du, vor allem für die Konkurrenzbetrachtung natürlich spannender. Wenn die Konkurrenzbetrachtung eh an meinen wichtigsten Zeiten zu hat, aber vor mir steht, dann ist das relativ platte, weil Leute da ja nichts finden. Es ist halt so ein klassischer Hygienefaktor, weil es wird, die Öffnungszeiten werden angezeigt. Wenn man mobile sucht, wird auch relativ klar ein groß gerade geschlossen oder so warten, aber gar nicht erst hinläuft. Und das ist, und wenn man halt nichts angibt und die Öffnungszeiten fehlen, ist halt eine Unsicherheit drin, ob man Lust hat, sich dann dorthin zu begeben. Wenn man sozusagen mit dem Smartphone unterwegs ist. Das ist dann schon wichtig. Also die Angabe der Öffnungszeiten ist definitiv extrem wichtig. Und ja, auch prüfen, dass die korrekt sind. Die sind manchmal ja 4 Jahre alt und stimmen gar nicht mehr.
Ja, das gibt's auch, das habe ich auch schon gesehen. Deswegen könnte man jetzt auch den Tipp mal rausgeben, wenn ihr eine Restaurant-Unterseite habt oder ihr habt generell nur eine Webseite für ein Restaurant, macht doch mal auf die Startseite, in die Meta-Description einfach mal die Öffnungszeiten rein, weil dann weiß ich als User ganz genau, kann ich den jetzt überspringen oder nicht, weil der offen hat oder nicht. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber gut, das hat jetzt mit dem Local SEO weniger zu tun. Das ist mehr so Wahrnehmungs-SEO hier eigentlich. Na gut.
Das stimmt. So, und jetzt hast du gesagt, es gibt noch einiges, was man allerdings auf der Website direkt machen kann.
Ja, auf der Website kann man selber auch aktiv werden. Also Schema.org ist auf jeden Fall ein sehr guter Freund. Da gibt es Local Business Einträge. Und darunter nochmal unter Alternativen wie eben Hotels oder für Shopping Centers oder für Stores, Financial Services, Childcare und so weiter. Und da kann man eben der Suchmaschine und anderen Maschinen im Internet einfach mal ein paar Grundinformationen ganz easy übermitteln. Also zum Beispiel, was ist wirklich der Name, was ist die URL zur Webseite, habe ich eine Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Logo, natürlich ganz klassisch Postal Address, also Straße, Postleitzahl, Stadt, Region, Land. Je mehr Informationen man dort selber anlegt über ein Schema.org ausgezeichnetes Element, desto genauer weiß natürlich auch jetzt Google zum Beispiel Bescheid, hat der jetzt offen oder nicht. Und die Sachen werden dann teilweise auch in Knowledge Graph übernommen. Und das ist dann schon ganz fein, wenn ich gerade unterwegs einfach surfe, dann, dass ich dann nicht erst auf Suchergebnis klicken muss, sondern direkt schon einen Anrufbutton habe und dann kann ich einen Tisch reservieren.
Genau, also Hotel ist sozusagen unter Things, Organization, Local Business, Loading Businesses, Hotel. Es gibt ja nochmal Motel extra als Auszeichnung für den Fall, dass man im Motel ist, als Schema.org. Mhm. Und es gibt Reservations. Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Also so Reservierungsgedönsels?
Ja, das ist eins meiner nächsten Dinge, die ich mir anschauen muss. Wie das zum Beispiel mit unserer Buchungsstrecke dann ganz easy kompatibel ist. Aber da bin ich jetzt noch nicht ganz dran. Aber die Standards sollten einfach reingeschrieben werden. Auch so Sachen wie Price Range, Opening Hours oder wenn man Events hat, kann man die auf jeden Fall reinschreiben.
Genau, also da auch wirklich an alle ein ganz, ganz dringender Hinweis. Schema.org ist wirklich da, euer Freund, nicht sagen, ich habe da so 3 Snippets mal gelesen und die 3 kenne ich jetzt halt. Es sind halt scheiß viele.
Ja.
Man kann sich bei Schema.org durchklicken, man kann auch suchen, wobei man natürlich die Entität jetzt falsch benennt, dann findet man sie nicht, deswegen lohnt sich es manchmal durchzuklicken oder etwas allgemeiner zu suchen und dann selber sich weiter runterzuklicken, weil es stehen ja die Eltern- und Kind-Elemente und ist von und sowas steht ja alles sauber drinnen. Da kommt man zu ziemlich vielen und dann sieht man jetzt auch, dass zum Beispiel die Auszeichnung Hotel noch relativ überschaubare Usage hat. Also da steht immer oben hier drin Usage, wo auch immer diese Werte her haben, das weiß ich gar nicht so genau. Aber es gibt halt dann halt, der geile Modal hat so gut wie kaum niemand. Also da hat man definitiv einen Vorteil, wenn man es vielleicht verwendet, wenn sonst keiner macht. Wohingegen diese Standard einfach, ich bin Organisation, ohne zu sagen, was ich bin, natürlich ein tausendfaches an Verwendung hat da draußen. Ist aber halt auch sehr allgemein dann. Also je schöner man es für Google macht, desto besser ist es natürlich.
Das ist absolut richtig. Und was gesagt werden muss, ist, dass eine Auszeichnung mit Schema nicht wirklich das Ranking sozusagen steigert, aber es gibt halt der Suchmaschine die richtige Basisinformation, wie man, um was es sich hier handelt, damit Google das besser einordnen kann.
Ja, und immer mit dem Structure-Tool testen, weil manchmal hält sich Google selber nicht an die Schema-Org vor.
Das Structure-Tool, das finde ich im Prinzip super, nur schade ist es dann, dass sie die Inhalte, die ich in Snippet schreibe, manchmal nicht ganz richtig überprüfen. Da können sie vielleicht noch ein bisschen nachbessern. Aber gut, für wenn alle das nutzen, dann müssen sie das auch erstmal anpassen. Ja, fehlerhafte Einträge noch bei Schema sollte man auf jeden Fall vermeiden, wenn man fehlerhafte Einträge reinmacht, bewusst vielleicht auch reinmacht, dann gibt es Probleme mit Google und das kann mittlerweile auch abgestraft werden. Da kriegt ihr dann eine Nachricht in der Search-Konsole und das wäre dann ein ganz schlechter Nachmittag für euch. Empfehle ich auf jeden Fall nicht. Die Angaben sollten immer stimmen.
Definitiv. Ja, nichts hinzuzufügen.
Genau. So, dann würde ich mal sagen,
ganz kurz, bevor du weiterkommst, ich habe ja deine Sachen hier, jetzt so bei Hotelseiten, da gibt es ja auch so ein paar, die so ein bisschen kleinen Content-Ansatz fahren. Was hältst du davon, dass man so sagen, lokale Events mit aufgreift auf der Webseite und das am besten gleich mit irgendeinem also nicht so sagt, oh, bei uns gibt es hier dies und den Event, sondern sagt hier Event, was weiß ich was, Kirschweihfest XYZ, hier Blumenfest, da gibt es ja dann durchaus auch Event plus Hotel teilweise Anfragen, dass man dann sagt, hier, bla bla bla, das ist der Event in der Stadt und für uns gibt es ein Special Bundle dafür für das Wochenende oder so.
Absolut, das kann man auf jeden Fall machen. Man könnte sogar machen, dass du jetzt zum Beispiel im Header, im Footer, an irgendeine Sonderstelle schreibst du das einfach rein, was auf die ganzen Unterseiten vererbt wird, dann kriegen die alle Snippets dieses Event mit. Da verlinkst du dann auf eine Unterseite oder einen Blogartikel oder was auch immer, wo du das Ganze vorstellst. Da gibt es jetzt dieses Blumenfest oder was wir auch mal hatten, ist so ein Golfturnier von so einem richtigen Golfhotel, wo die mit dabei waren. Die waren aber nicht nur ausschlaggebende Instanz, sondern die haben einfach mitgemacht. Und da kann dann auch ganz gut was rüberkommen. Da hast du dann in den Snippets noch diesen zusätzlichen Link hier, Termin so und so und dann können die Leute draufklicken. Funktioniert.
Cool. Jetzt kommen wir zu dem Thema, was man bei Google, aber auch Bing direkt tun kann.
Ja, also Google hat ja My Business dafür. Früher hieß es ja Google Places, das haben sie dann umbenannt. Das ist im Prinzip die Optimierung für Google Maps, aber genauso für Knowledge Graph und für eben die lokale Suche. Und dort kann man eben erstmal nachschauen unter google.de/business/. Und da kann man erstmal nachschauen, gibt es mein Unternehmen schon? Weil das ist sehr, sehr häufig der Fall bei lokalen Unternehmen. Da kommt irgendwas von Yelp oder so rüber. Und dann legen die erstmal so platten Standardeintrag an, dann kann man nämlich diesen Eintrag übernehmen oder man legt einfach einen ganz neuen Eintrag an, wobei man sollte vorher wirklich nachschauen, gibt es mich oder nicht, weil doppelte Einträge sind so ein bisschen, nicht fein.
Wie funktioniert die Verifizierung bei der Übernahme?
Also du gibst erstmal an, dass du diesen Eintrag jetzt übernehmen möchtest. Und dann wird an deine Adresse ein Code geschickt. an deine physikalische Adresse. Also die schicken dann wirklich eine Postkarte raus, die dann ein, zwei Wochen später eintrudelt. Und dann kannst du dich erneut bei google.de/business einloggen und den Code hinterlegen. Und dann weiß Google, okay, das ist jetzt verifiziert. In ein paar Ausnahmefällen.
Das klappt bei euren Hotel. Also das Schöne ist, wir haben ja auch, wir haben ja ein paar Ketten in der Betreuung. Da sind wir das, da machen wir das teilweise, versuchen wir das schon seit Monaten hinzukriegen, weil die Postkarten kommen dann halt immer in das Hotel der Kette vor Ort und die denken halt immer das Werbung und werfen es weg.
Ja, also ich würde mal sagen, so gefühlt ein Drittel passiert das immer.
Ja.
Und das passiert teilweise auch. Aber dann in seltenen Ausnahmefällen, dass so eine Postkarte kommt, wird weggeschmissen, dann sagen wir nochmal, also ein zweites Mal schon Bescheid, hey, da kommt die Postkarte und dann schmeißen wir es wieder weg. Also ich habe schon einiges mitgemacht hier. Aber in der Regel, sagen wir so, zwei Drittel funktioniert das. Wir sagen halt den Hoteliers und so weiter Bescheid, euch zu, da kommt eine Postkarte, wir brauchen da den Code drauf. Und dann funktioniert das auch. Genau. So, und wenn man dann den Eintrag selber übernommen hat, dann kann man eben ein paar Grunddaten reinschreiben. Wichtig dabei ist noch zu wissen, den ersten Eintrag, den man sozusagen macht, der sollte immer der Hauptsitz sein. Das ist jetzt bei unseren Hotels, wir machen zwar 3- bis 5-Sterne-Hotels, aber das sind keine Ketten. Das müssen wir das großartig nicht managen. Aber wenn man dann wirklich eine Bäckerei ist zum Beispiel und du hast jetzt verschiedene Filialen, dann sollte dein erster Eintrag eben der Hauptsitz oder deine Hauptfiliale sein und nicht jetzt irgendeine Unterfiliale, weil du da für diese Unterfiliale jetzt zuständig bist. Weil was man nämlich später machen kann, ist eben unter Seiten sozusagen, unter My Business Einträge anzulegen, die dann mit dem Hauptunternehmen verknüpft werden. Und dann kannst du eben erstmal die Grunddaten reinschreiben von deinem Hauptsitz. Und das sind eben sowas wie Name, Anschrift, Postleitzahl, Stadt, Haupttelefonnummer und die Kategorie. Und ja, dann passt das schon mal ganz gut. Was du auf jeden Fall auch hast, ist sowas wie Bilder kannst du hinterlegen, Öffnungszeiten kannst du hinterlegen. Und da ist generell mein Tipp, so viel ausfüllen wie möglich. Aber so richtig wie möglich auch. Also nicht jetzt irgendwas Falsches reinposten oder Öffnungszeiten nochmal falsch machen. Weil die Öffnungszeiten, ist jetzt mein bestes Beispiel, wenn du falsche Öffnungszeiten reinschreibst, das ist schön und gut. Aber wenn ich dann um 14 Uhr eben vor deinem Restaurant stehe und du machst erst um 18 Uhr auf, ist das für mich natürlich nicht gut. Und dann werde ich wahrscheinlich auch eine negative Bewertung viel lieber abliefern als eine positive. Naja.
Definitiv.
Was man mittlerweile machen kann gegenüber früher bei Places, ist, dass du nicht nur Fotos hochladen kannst, sondern diese auch priorisieren kannst. Also du kannst anwählen, welches Bild im Knowledge Graph von deiner Seite aus her eingeblendet werden soll. Ob das Google übernimmt, ist dann wieder so eine andere Frage, weil wir sehen das auch regelmäßig, dass wir da zwar ein Bild hinterlegt haben, was wir da gerne hätten, aber sie dann doch irgendwie ein anderes Bild sich rausnehmen, raussaugen. Teilweise von Quellen, die kriegen wir gar nicht großartig raus. Da müssen wir erstmal in die tiefe Suche gehen, wo überhaupt das Bild herkommt. Naja.
Ja. Problem kenne ich.
Ja, was man dann noch machen kann, also wenn du jetzt deine Hauptfiliale drin hast, dann kannst du eben Unterfilialen anlegen. Die kannst du auch im Bulk-Modus sozusagen anlegen. Also wenn du 10 Filialen oder mehr hast, meine ich, dann kannst du die alle mehr oder weniger so gleichzeitig hochschießen. Und die werden dann teilweise auch gleich freigeschaltet. Aber ich sage das mit absoluter Vorsicht, weil es ist schon recht selten, dass Google überhaupt mal eine Telefonfreischaltung anbietet. Zumindest habe ich es jetzt so noch nicht gesehen, weil wir haben auch keine Hotels mit mehr als 10 Unterhotels oder wie man das auch sagen möchte. Von dem her habe ich das jetzt selber noch nicht gesehen. Aber es ist wohl möglich, dass man die dann bulkartig einfach alle anlegt und sofort freischaltet über die Search-Konsole. Ja, und dann kann man eben noch Google Plus Seiten dann anlegen, beziehungsweise eine Google Plus Seite für die Hauptfiliale, wo man noch weitere Informationen eben ergänzen kann. Vor allem die Beschreibung, die finde ich immer sehr, sehr wichtig, weil die kann ich auch gut formatieren. Da kann ich auch Links reinmachen zu meinen Unterseiten, die gerade wichtig sind und so weiter. Das kann man auf jeden Fall nutzen, um da die Leute auch noch ein bisschen besser abzuholen, meine Bewertungen und so weiter. Ob man dann aber regelmäßig auf Google Plus postet, ist dann die andere Frage. Und ob es dann so viele Follower gibt, es ist eine Option, sag ich mal.
Kann man ja pragmatisch sehen. Also wenn man wirklich sagt, es gibt 3-4 Events im Jahr, die ich auch noch mit Sonderangeboten bediene, dann kann man halt auch sagen, hier, Kinder, ist 3 Wochen vorher, denk dran, wir haben ja diesen und jenen Event oder so. Ja. Viel Arbeit würde ich nicht reinstecken. Aber so ein bisschen Drive-By, wenn man Sachen eh hat, da noch mal kurz reinzuhauen, why not?
Also am idealsten ist es, wenn es dann auch einen Social Media Manager gibt, der dann einfach sagt, okay, ich mache das über ein Online-Tool, wo ich eh alle Social Media Kanäle verknüpft habe, und dann poste ich einfach sowohl auf Facebook als auch auf Google Plus diesen einen Post. Das ist so ein bisschen das Einfachste, wenn man es machen möchte.
Was empfiehlst du da für Leute, die sagen, ich bin hier pragmatisch in meinem Hotel und die Assistentin macht das Social Media mit? An Tool, damit die A nicht überfordert ist, es nicht in die Kosten geht, aber auch irgendwie trotzdem funktioniert?
Also ich habe mal mit Hootsuite selber gearbeitet. Das ist auch, ich meine, kostenlos damals gewesen. Ich habe es jetzt leider nicht mehr. Müsste ich meine Kollegen mal fragen. Werde ich dir mal Bescheid geben.
Gut, aber ich glaube, mit Hootsuite machst du da nicht so viel verkehrt.
Ja, also das hat damals hervorragend funktioniert. Ja, und diese Vorgehensweise, die ich gerade beschrieben habe für Google Play, schon wieder Play, es bleibt einfach hängen, für Google My Business, die kann man eigentlich grundsätzlich adaptieren, auch für Bing Places. Da ist dieselbe Vorgehensweise, gibt es dein Unternehmen dort schon in der Bing-Suche, dann kannst du es adaptieren, ansonsten kannst du es neu anlegen und dann auch kriegst du dort im Prinzip dieselben Felder raus, mit Name, mit Anschrift und so weiter. Auch dort kann man dann wieder alles hinterlegen, abspeichern, und dann ist das schon ganz nice. Ich glaube, da werde ich nochmal einen Blogartikel schreiben, wie man das Schritt für Schritt macht bei Bing Places. Habe ich jetzt noch nicht da, habe ich aber schon auf der Uhr gehabt.
Gut. Cool. Ja. So, und dann ist man sozusagen mit dem ganzen Kram durch, und dann ist die Frage, was kann man noch tun?
Ja, auf jeden Fall kann man schauen, dass man vor allem Leute auf seine Seite kriegt. Also platt gesagt, Bewertungen kann man sich ranziehen. Man kann aber auch schauen, dass man erwähnt wird mit dem Firmennamen, also mit dem Brandnamen. Am besten immer mit dem exakten Namen, den man auch bei Google My Business hinterlegt hat. Das funktioniert immer dann am besten. Aber auch Erwähnung von Adressdaten, Erwähnung von der Telefonnummer und einer Faxnummer ist immer ganz nett. Aber auch klassisch Backlinks zur Website. Oder generell, wie ist die Website aufgestellt? Ist da gutes Schema drauf und so weiter? Deswegen auch hier nochmal Schema, ist auf jeden Fall sehr, sehr geil für Local. Und die ganzen klassischen On-Page, Off-Page-Parameter spielen da ja auch großartig mit rein. Wichtig dabei ist aber eben, dass die Daten, die ich auf anderen Webseiten präsentiere, damit das gut wirkt, dass das eben exakt matchen soll. Ja, weitere Möglichkeiten sind natürlich Branchenbucheinträge, ganz, ganz klassisch. Also Einträge in das Örtliche, gelbe Seiten und so weiter, wo man sich eintragen kann. Kann man durchaus mitmachen. aber auch Aufnahme in zum Beispiel Bewertungsplattformen wie Yelp, HolidayCheck, Booking.com, TripAdvisor helfen da schon ganz gut aus. Aber auch kleinere Plattformen könnten das sein, wie jetzt bei uns im Hotelbereich ist das zum Beispiel Wellness Stars oder Relax Guide. Wenn man da schon mal drin ist, man muss ja nicht zwingend ausgezeichnet sein, aber wenn man da schon mal drin ist mit diesen Adressdaten, ist das schon mal sehr, sehr geil. Dann Adresse in Pressetexten. Das betone ich schon so stark, weil das ist schon, ja, es wird halt nicht funktionieren aus zwei Gründen. Entweder ich schicke die Pressetexte mit eben meiner kompletten Adresse und so weiter, schicke ich raus. Und diejenigen, die ein bisschen auf Qualität achten, die sehen, aha, hier kommt das her, aber das übernehmen wir jetzt nicht für diesen Presseartikel, da wo wir es veröffentlichen. Da wo es veröffentlicht wird, da kann man fast in der Regel davon ausgehen, dass es sich um minderwertige Ware handelt. Also ich will das jetzt nicht so runterspielen, aber diese PR-Schleudern, wo einfach nicht viel bei rüberkommt.
Ja, die sind echt sehr käsig.
Ja, die spare ich mir dann auch lieber ein.
Da gibt es auch diese lustige Firma, die so die Dinger in massenhaft verteilt. Wie heißt denn da dieser blöde Service? Ist egal, ich habe die nur einmal gesehen, die hat mal so einen Vortrag gehalten auf so einer Content-Marketing-Konferenz, ich habe so Tränen gedacht, der war so lustig. Ich saß, glaube ich, vom Rossbacher hinten und wir sind echt fast lachend zugefallen. Das war echt knallerlustig. Dachte ich, oh Gott. Das erzählt jetzt auch noch hoffentlich nicht wirklich. Der hat nämlich erzählt, warum ihre Presse Kack-Tracks-Ding da für SEO gut ist. Es war, ich habe echt gedacht, oh mein Gott, was ein Scheiß. Hm.
Ich habe auch vor 2 Jahren oder irgendwie so vor 2 Jahren habe ich irgendwo mal einen Post gesehen und ich weiß nicht mehr wo, aber das war eine Auswertung, hat mal jemand gemacht, der hat dann 100 gleiche Artikel, also Duplicate Content im Prinzip, hat er halt an 100 solche Plattformen verteilt und die sind auch dann veröffentlicht worden und dann hat er mal 3 Unique Artikel an 3 gute geschickt. Und dann hatte halt die Auswertung gehabt, die 3, die ziehen besser als die ganzen 100. Also ich weiß nicht mal, wo ich das gesehen habe. Wenn das jemand weiß, bitte als Kommentar hinterlassen, weil ich hätte das sehr, sehr gerne wieder, so als Bookmark.
Also Aufruf, wer die Quelle kennt, bitte kommentieren.
Sehr, sehr gerne. Ja, und ein großes Ding, was man auf jeden Fall machen kann, ist, das hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, eine Überlegung, wie kriege ich die Leute überhaupt dazu, dass sie viel lieber bei mir bewerten oder viel lieber auch einen Kommentar abgeben, viel lieber mich auch meine Seite teilen in den sozialen Netzwerken. Also eine Bewertungsstrategie auch entwickeln, Leute indirekt anregen, dass sie was posten, weil das kann schon sehr, sehr effektvoll sein. Nicht nur für SEO, sondern auch für alle anderen Sachen, Social Media und so weiter. Also wie kriege ich die animiert? Wie kriege ich die Masse, die bei mir ist, die bereits da ist, wie kriege ich die dazu, da nochmal eine Bewertung abzugeben? Gibt viele, viele Möglichkeiten. Wir sind dabei, jetzt gerade bei uns in der Firma eine neue zu entwickeln. Kann ich aber nicht sagen. Das tut mir leid.
Cool. Was mir da jetzt noch einfällt, wenn man jetzt von, ich bleibe jetzt mal gerade bei dem Thema Hotel, weil man ist, es geht zwar um Local, aber wir sind jetzt gerade auch sehr stark beim Local-Hotel-Thema irgendwie. Was natürlich da auch immer ganz, ganz spannend ist, was ich gut finde, ist, wenn man als Hotel mal überlegt, was habe ich denn eigentlich an weiteren Angeboten, die unter Umständen ein lokales Suchvolumen haben, wie zum Beispiel Hochzeitsgesellschaft, Ort, weißt du, wenn man Veranstaltungsräume sucht, Konferenzräume, also plus Ort, diese Angebote stehen zwar meistens irgendwo auf der Webseite und da steht drauf, wir haben auch Konferenzräume mit 20 Leuten, 40 Leuten, mit Beamer, ohne Beamer, mit Bewirtung, ohne Bewirtung, whatever. Es gibt dafür aber keine konkreten optimierten Landingpages. Und Volumen ist natürlich wesentlich kleiner, aber so ein Wenn man natürlich so eine Konferenz, Meeting oder sowas reinbekommt, dann bringen die ja meistens gleich mal 10, 15, 20 Gäste mit.
Ja, das macht es halt dann auch wieder wett. Also grundsätzlich empfehle ich unseren Hotels und so weiter, unseren Redakteuren auch die ganze Zeit, schaut zu, dass ihr an Informationen kommt. Wenn ihr beim Kunden seid, sammelt jegliche Informationen, nehmt vielleicht auch eine Kamera mit, dass ihr Aufnahmen machen könnt. Die müssen nicht veröffentlicht werden. Aber das alleine nur, dass ihr eine Stütze habt, okay, was habe ich in dem Hotel gesehen, was die alles haben. Und wenn wir gerade auch noch bei Hotels sind, speziell jetzt die Hotels machen und so weiter, ihr habt auch einen regionalen Bezug. Also ihr habt nicht nur einen ihr habt nicht nur einen regionalen Bezug, sondern auch einen saisonalen. Und das, wenn ihr jetzt so gerade frisch einsteigt oder so in diese Thematik Hotel, SEO und so weiter, ihr müsst auch schauen, wann die Leute überhaupt welchen Urlaub buchen. Das ist ganz trivial. Also wenn ich jetzt unsere 38 SEO-Kunden mal zusammenwürfle und Statistiken austausche und so weiter, dann sehe ich halt, wenn die alle in der Alpenregion sind, dass die im März, April, Mai viel weniger Seitenaufrufe haben und entsprechend auch sehr viel weniger Anfragen und Buchungen in dem Zeitraum generieren. Während ich mir umgekehrt vorstellen kann, an der Nord- und Ostsee ist es gerade umgekehrt. Da wollen sie natürlich dann zum Sommerurlaub dann hin. Und das muss man generell, eigentlich ist das so SEO Basic 101, aber das muss man jedes Mal neu analysieren, um auch nicht nur ein Bauchgefühl dazu bekommen, wann wird der Kunde sich möglicherweise melden, weil er gerade schlecht Traffic und Buchungen und Anfragen generiert, sondern auch, damit ihr da gegen gleich noch Lösungsansätze schon im Vornherein liefern könnt. Wie können wir dagegen vorgehen, dass wir dort in eine Buchungslücke oder sowas kommen?
Definitiv. Nee, also Saisonalität ist immer ein absolut spannendes Thema. Genau. Nee, aber ich glaube, dann sind wir doch halbwegs rund aus der ganzen Sache durch. Außer wenn ich noch der Hinweis, dass wenn man schon weiß, jemand bucht einen Konferenzraum, jemand fragt, für was überhaupt die Konferenz ist und sagt, gibt es denn irgendwo eine Website zu dieser Konferenz? Ich meine, viele sind ja so Firmenmeetings, wo einfach so macht man Offsite mit 10 Leuten und fährt wohin, da gibt es natürlich keine, aber für den Fall, dass doch irgendjemand eine Veranstaltung macht, die auch extern beworben wird, dann sagt man, guck mal hier, das ist unsere Anfahrtsseite, verlinkt die dann auch mal, wenn Leute einfach hinfinden und schon hat man wieder einen Link aus gutem Grund.
Ja, vor allem auch dann kannst du interne Verlinkungen immer weiter ausbauen. Oder so Standards wie Telefonnummer, die sollte einfach dann auch immer dabei stehen, dass man einfach schnell anrufen kann, wenn man eh schon bei solchen Fragen ist. Weil jetzt für Konferenzen, für Termine und so weiter, da wirst du halt keine Buchung kriegen, weil die werden immer anfragen. Ob per Telefon oder per E-Mail, aber sie werden immer anfragen.
Genau. Das alles gilt natürlich nur, wenn ihr nicht das Hotel Müggelsee seid, weil dann ist eh alles vorbei.
Was ist damit?
Warst du nicht auf der Campings?
Nein! Ich bin so selten unterwegs. Ich bin eingeschlossen im Keller.
Okay, das ist halt das ist schon bekannt dafür. Das Hotel will offensichtlich uns gar nicht haben. Also, die Essenszulieferung ist teilweise lustig. Also gerade wir waren ja schon mal dann bis montags da und Sonntag auf Montag nochmal da übernachtet und haben dann im Hotel abends gegessen. Da war die Hälfte des Essens nicht dabei. Gemeint, wo ist denn der Rest? Und dann war da die Antwort, was soll man den jetzt auch noch bringen? Ich so, ja, wäre eine Alternative. Die Minibars sind immer leer geräumt, wenn die Campings-Leute kommen. Ihre eigenen Getränkeschränke sind immer brutalst abgeschlossen, wenn du dann da abends hingehst, dann könnte ich da was raus haben, weil ich irgendwie noch einen Durst habe und frag nach einer Cola, also bist jetzt nicht irgendwie 4 Uhr nachts und willst noch das letzte Bier trinken oder so. Dann sagen die, das ist alles Bild. Also das ist eine sehr lustige Art von Servicegedanke an der Stelle. Weiß, SEOs sind anstrengend in Massen, aber man kann auch theoretisch auch sehr viel Geld verdienen in der Zeit. Aber irgendwie haben sie da nicht so Interesse dran.
Also die meisten Hotels, in die wir so gehen, also wir gehen ja auch zu unseren Kunden dann nochmal raus, regelmäßig, aber die servieren uns dann nicht ihre Einzel- oder Standard billigsten Zimmer, sondern da kann es auch schon mal sein, dass du die teuerste Suite kriegst. Einfach nur, damit du selber als Online-Marketer, egal welcher Online-Marketer-Typ das ist, der Social Media, der SEA, der SEO, aber einfach nur, dass der ein Gefühl dafür kriegt, wie das Hotel funktioniert, wie das Hotel tickt, was das Hotel auszeichnet. Und das ist dann auch wiederum Gold wert, weil so kann der Online-Marketer, der dann für dieses Hotel irgendwas Neues schreibt oder was auch immer er macht, kann das halt viel besser in Gefühle, in alles Mögliche verpacken.
Cool. Nee, aber da dann sagen, sind wir jetzt auch wirklich durch und umfänglich durch in diesem Thema. Und würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt, der 4-Wochen-Ausblick. Ich habe ja gar keine Notizen gemacht, weil der hat sich nicht geändert. Zum letzten Mal, Campings Week läuft schon. Nächste Woche ist die fantastische SMX und das war es dann auch, was auch schon mehr als genug Programm ist für die kurze Zeit. SEO-Jobs, da habe ich jetzt nur den Aufruf von Anke, also Anke, Xing Anke, sucht einen Werkstudent SEO in einem klasse Team, da arbeitet ja auch ein Ex-Kollege von mir, der Konstantin Guratsch, an der Stelle herzliche Grüße an der Konstantin an dich und viele andere spannende Kollegen, also es ist ein wirklich sehr nettes Team und wer irgendwie noch am Studieren ist und in Hamburg, das soll ja vorkommen und man nicht vom Wind weggeweht wird, das ist dann etwas schwerer in Hamburg, aber wenn die drei Sachen auf dich zustimmen und du hast Lust, richtig was zu rocken, lauf mal vorbei, die Kollegen freuen sich auf smarte Menschen, die Lust haben, ein bisschen was zu bewegen und das Grün ist ja auch ganz nett. Verlosung haben wir dieses Mal etwas von uns selbst. Und zwar sind wir bei den Semi-Awards. Die finden im Rahmen der SMX statt, und zwar am Vorabend des ersten SMX-Tag. Also für alle, die schon bei der SMX sind oder sowieso in München sind. Ein spannendes Thema. Beim Semi-Awards werden halt die Semi-Awards verliehen im Rahmen einer Abendgala mit Gala-Dinner. Muss man ein bisschen ordentlich ankommen. Ich habe mir jetzt extra meinen Dreiteiler wieder rausgesucht, damit man hier auch ordentlich aussieht. Ein schönes Event mit sehr, sehr vielen Top SEOs und SEAs. Es werden die Top-Agenturen ausgezeichnet, die besten Kampagnen, Content-Marketing-Kampagnen, SEA-Kampagnen etc. pp. Also es lohnt sich schlicht und ergreifend dabei zu sein. Fantastisches Essen, super Networking. Und wir haben bei uns am Tisch noch einen Platz für euch frei. Also, wer Lust hat, mit uns zusammen gut auszusehen, und das auch noch im Anzug, also gut aussehen tun wir ja immer, im Anzug ist dann halt etwas gehobene Schwierigkeitsgrad, aber wer Lust hat, sollte sich dieser Herausforderung stellen. Ich versuche es auch und werde mein Bestes geben. Und also wer mit uns einen tollen Abend verbringen will, auf gut Deutsch, twittert einfach mal jetzt in den nächsten Tagen. Alle, die auf der Camping sind, sind raus, weil ihr hört den Podcast zu spät. Und zwar folgenden Satz: Ich will mit Termfrequenz zu den Semi-Awards, jeweils Termfrequenz mit einem Ad-Zeichen und Semi-Awards mit einem Ad-Zeichen, aber der genaue Code kommt rein. Wir verlosen zwischen alle, die das machen, bis Sonntag 24 Uhr, also Ende des Sonntags, verlosen wir die Tickets und also das Ticket und sagen euch dann am Montag direkt Bescheid, weil ihr müsst dann auch noch sagen, was ihr essen wollt. Fleisch, Fisch oder Gemüse für die Leute, die lieber Tiernahrung zu sich nehmen. Genau, das an dieser Stelle, aber auch Leute, auch Vegetarier sind am Tisch, herzlich willkommen. Beschäftigen sogar welche, sind auch sehr nette Menschen. Und es ist eigentlich ja auch für die Umwelt besser, wenn man sich anders ernährt. Ich bin halt einfach so scheiße, dass ich doch einfach gerne ein gutes Fleisch esse. Ich hoffe, man sieht es mir nach. In dieser Stelle also sind wir jetzt auch fertig und freuen uns auf eure Kommentare. Bewertet uns bei iTunes und so weiter und so fort. Also gerade iTunes-Bewertungen sind sehr wichtig for more reach. Da würden wir uns wirklich tierisch drüber freuen. Schreibt uns, was ihr für Erfahrungen habt im Local SEO. Wir waren jetzt ja doch sehr hotellastig. Eine Rückfrage habe ich noch, eine kleine fachliche. Hast du dich mal mit diesen Management-Tools für das ganze Local-Thema auseinandergesetzt? Da gibt es ja einige Tools, wo du dann deine Local-Einträge gleich für sehr viele Standorte in sehr vielen Systemen pflegen kannst. Also im MyBusiness, in gelbe Seiten, in Telefonbuch, in Yelp etc. pp.
Ja, das ist schwierig. Also wir hatten bereits solche Tools, aber nee, einfach nee. Weil du kannst auch ziemlich viel falsch machen damit und da ist es doch lieber, wenn du es manuell pflegst, sag ich mal.
Verstehe, okay. Gutes Statement an der Stelle, mach's einfach selbst. Dann.
Ja, du, da hast du halt die bessere Kontrolle dabei. Ganz einfach.
Das stimmt. Cool. Dann würde ich sagen, ich danke dir, dass du hier warst. Du warst ja auch einer der netten Menschen, der sich auf unseren Aufruf gemeldet hat und gleich ein spannendes Thema mitgebracht hat, sozusagen jetzt der zweite. Ich hoffe, es kommen noch mehr. Ich war die beiden einzigen, die sich bisher gemeldet haben. Wir freuen uns über jeden Gast. Wenn ich schaffe, dass am Sonntag ein paar Pappnasen auf der Campix noch wach sind, wenn wir Sonntagabend nochmal so eine kleine Campix-Recap-Runde machen, dann hätten wir zwei Podcasts diesen Montag. Für April habe ich schon einen fantastischen Morris als Gast, wenn wir uns zeitlich auf einen Termin einigen können, aber wollen uns mal wieder den ganzen SEO is for the Conversion Thema auseinandersetzen, wird bestimmt auch sehr spannend, aber sozusagen ab Mai sind wir noch gastbefreit und wer Bock, Lust und Zeit und Muß hat, und Pascal kann ja bestätigen, wir beißen nicht. Also in dem Fall nur ich, Markus war ja nicht da, aber der beißt ja auch nicht.
Nee, ihr wart alle ganz lieb. Nee, war sehr geil. Mir hat Spaß gemacht.
Freut mich.
Gerne. Mir auch.
Cool, dann sind wir raus. Tschüss.
Jo, tschüss.
Das SEO-Haus. Mit Jens Faudrat und Markus Walter. Das SEO-Haus.